Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carm. Und heute sprechen wir über ein Thema, das eigentlich jeden fasziniert, der sich für das Mittelalter interessiert.
Das Schwert. Aber nicht als Waffe, sondern als Symbol. Als Verkörperung einer ganzen Lebensweise.
Was mich dabei immer wieder überrascht, im Spätmittelalter, also so ab dem 14., 15. Jahrhundert, war das Schwert, militärisch gesehen, gar nicht mehr so entscheidend. Andere Waffen hatten es längst überholt.
Und trotzdem behielt es diese unglaubliche symbolische Bedeutung. Das ist doch ein faszinierendes Paradox.
Die Schweizer Pikeniere haben zum Beispiel ganze Ritterheere aufgehalten. Mit Stangenwaffen. Piken, Hellebarden, 3-4 Meter lang, in geschlossener Formation. Gegen sowas kam ein einzelner Ritter mit seinem Schwert einfach nicht an.
Und Armbrüste konnten Rüstungen gefährlich werden. Besonders auf kurze Distanz mit starken Bögen und wenn man Schwachstellen traf. Auf Distanz war es keineswegs sicher. Das Schwert, das war für den Nahkampf, wenn die Linien schon durchbrochen waren. Eine Sekundärwaffe, wenn man so will.
Aber trotzdem, wenn du heute an einen Ritter denkst, was siehst du?
Das Schwert. Immer das Schwert.
Nicht die Pike, nicht die Armbrust.
Genau, obwohl die militärisch wichtiger waren. Das zeigt, wie stark die Symbolik wirkt.
Im Reenactment erleben wir das auch. Ein Helm macht dich zum Soldaten. Ein Schild macht dich zum Kämpfer. Aber ein Schwert, das macht dich zum Ritter. In den Augen der Zuschauer jedenfalls.
Das ist so, wie soll ich sagen, wie heute bei Offizieren. Die tragen immer noch Säbel zur Gala-Uniform. Und das ist lange keine Waffe mehr.
Stimmt, der Zeremoniensäbel.
In vielen Armeen wird der Zeremoniensäbel heute vor allem als Symbol verstanden, nicht mehr als Waffe. Er steht für Ehre, Pflicht, Kameradschaft, für das Ideal des Offiziers.
Also dieselbe Entwicklung wie im Spätmittelalter. Der praktische Nutzen verschwindet, aber die symbolische Bedeutung bleibt. Oder wird sogar stärker.
Das passierte auch mit dem Schwert. Es wurde zum Träger von Bedeutung. Rittertum, Ehre, Mut, Männlichkeit. Alles verkörpert in einem Gegenstand.
Was im Reenactment interessant ist.
Moment, da muss ich kurz einhaken. Weil das Schwert hatte noch eine Besonderheit.
Nämlich?
Es war eine reine Menschenwaffe. Ein Speer konnte man zur Jagd benutzen, einen Bogen auch, eine Axt als Werkzeug. Aber ein Schwert? Das war in erster Linie dafür gemacht, Menschen zu töten. Als Werkzeug taugte es kaum.
Oh, das ändert die Perspektive.
Wer sich ein Schwert leisten konnte, und die waren teuer, der signalisierte damit ganz klar, ich bin bereit zu töten. Mit mir ist nicht zu spaßen.
Also ein Statement. Nicht nur an Verbündete, auch an potenzielle Gegner.
Absolut. Das Tragen eines Schwertes war eine Ansage.
Und das führt uns zu einer Geschichte, oder? Du hattest was erwähnt mit Schwertern als Beleidigung?
Die Schwerter der Gewalt und des Hochmuts. Eine der dramatischsten Episoden rund um die Symbolik von Schwertern.
Die kenne ich. Vor der Schlacht bei Tannenberg.
1410, genau. Der Hochmeister des Deutschen Ordens, Ulrich von Jungingen, schickt 2 Schwerter an seine Gegner. An den König von Polen und den Großherzog von Litauen.
Also eher als Provokation gedacht?
Als Beleidigung. Die Herolde überbrachten provozierende Botschaften. Und das hatte Konsequenzen. Tödliche Konsequenzen.
Das ist so mittelalterlich und gleichzeitig so modern. Symbolpolitik auf höchstem Niveau.
Und diese beiden Schwerter wurden danach als wichtige Staatstrophäen im Kronschatz aufbewahrt. Das eigentliche Krönungsschwert war der Szczerbiecz, aber die Grunwaldschwerter wurden bei zeremoniellen Anlässen als Symbol des Sieges über den Orden präsentiert.
Die Macht der Symbole. Ein Stück Metall wird zum historischen Monument.
Das ist der Kern unseres heutigen Themas. Das Schwert als mehr als nur eine Waffe. Als Träger von Geschichte, Ehre und manchmal auch von tödlichem Hochmut. Die Geschichte, die ich jetzt erzählen will, ist so dramatisch, dass man sie kaum glauben würde, wenn sie nicht historisch belegt wäre.
Die Schwerter der Gewalt und des Hochmuts.
Genau. Juli 1410. Der Deutsche Orden unter Hochmeister Ulrich von Jungingen steht einem vereinigten polnisch-litauischen Heer gegenüber. Und es sieht nicht gut aus für den Orden. Die Gegenseite hat deutlich mehr Kämpfer. Die genauen Zahlen sind umstritten, aber Schätzungen gehen von vielleicht 20.000 Ordensrittern und Söldnern gegen eine deutlich größere polnisch-litauische Streitmacht aus.
Und dann macht der Hochmeister etwas Ungewöhnliches.
Er schickt zwei Herolde los, mit zwei blanken Schwertern. Die sollen dem polnischen König Wladyslaw und dem litauischen Großfürsten Vytautas übergeben werden.
Eine formelle Herausforderung?
Ja, aber mit einer Botschaft. Die Herolde überbrachten eine Herausforderung. Sie sagten, der Hochmeister schicke diese Schwerter, um die Feinde aus ihrem Versteck zu locken. Und diese Worte hatten es in sich.
Und was haben sie gesagt?
Die Herolde erklärten, laut dem Chronisten Dugosch, in arrogantem Hochmut, ihr Hochmeister schicke diese Schwerter als Hilfe für die Schlacht, weil es dem polnischen Heer anscheinend an Mut fehle, sich dem Kampf zu stellen.
Das ist ja eine unglaubliche Provokation.
Und das war es auch, weil, versteh mich nicht falsch, formelle Kampfaufforderungen über Herolde waren damals üblich. Aber Schwerter mitzuschicken? Das war eine außergewöhnliche, provokante Geste. Und der Ton dieser Botschaft
war herablassend.
Hochmütig, arrogant. Besonders, weil der Orden in der schwächeren Position war. Die Alliierten hatten mehr Truppen und taktisch mehr Zeit. Und dann diese Schwerter mit dieser provokanten Botschaft zu schicken, das war ein Statement.
Also die Schwerter werden hier wirklich zur diplomatischen Waffe, oder? Nicht zum Kämpfen, sondern zum Provozieren.
Und das ging gründlich schief. Die Schlacht bei Tannenberg oder Grunwald, wie sie in Polen genannt wird, endete mit einer verheerenden Niederlage für den Deutschen Orden. Der Hochmeister Ulrich von Jungingen selbst fiel auf dem Schlachtfeld. Große Teile der Ordensführung wurden getötet oder gefangen genommen.
Und die Schwerter?
Die wurden erbeutet, nach Krakau gebracht. Und hier wird es richtig interessant für alle, die sich für Symbolik begeistern.
Die wurden dann bei?
Im polnischen Kronschatz aufbewahrt, jahrhundertelang, als Trophäen, nicht etwa als Krönungsinsignien, dafür hatten die Polen ja den Szczerbiecz, aber als bleibende Erinnerung an diesen Sieg.
Jahrhundertelang, das ist eine unglaubliche Transformation. Von einer arroganten Provokation zu einem königlichen Symbol.
Die Ironie ist perfekt. Die Schwerter, die den Hochmut des Ordens verkörpern sollten, wurden zum bleibenden Symbol seiner Niederlage.
Das zeigt wieder, wie vielschichtig die Symbolik von Schwertern sein kann. Ein und dasselbe Objekt kann völlig unterschiedliche Bedeutungen tragen, je nachdem, wer es besitzt und welche Geschichte daran hängt.
Und das ist auch das Faszinierende an historischen Artefakten. Sie erzählen Geschichten. Die Originale gelten heute übrigens als verschollen, seit Mitte des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt.
Wirklich? bei so einer Bedeutung?
Ja, nach den polnischen Teilungen waren sie noch bei der Familie Czartoryski, bis 1853 die russische Gendarmerie sie als illegale Waffen beschlagnahmt hat. Seitdem verschollen. Es gibt Repliken in der Wawel-Rüstkammer in Krakau, aber die Originale, die hat schon lange niemand mehr gesehen.
Das ist tragisch und gleichzeitig passend. Die physischen Objekte sind weg, aber die Geschichte, die sie erzählen, die lebt weiter.
Dieser Aspekt macht solche Geschichten ja so wertvoll. Apropos, wenn euch solche Einblicke gefallen, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns wirklich, mehr von diesen historischen Tieftauchgängen zu produzieren.
Was mich bei dieser Geschichte auch beschäftigt. Der Hochmeister wusste doch, dass er in der Unterzahl war. Warum diese Provokation?
Zeitdruck. Der Orden hatte Söldner erwartet, die zu spät kamen. Er brauchte eine schnelle Entscheidung. Und vielleicht hoffte er, die Gegner durch die Beleidigung zu unüberlegtem Handeln zu provozieren.
Das Gegenteil ist eingetreten.
Ja, die polnisch-litauische Seite blieb besonnen, nahm die Schwerter an, ließ sie während der Messe auf dem Altar segnen und führte dann ihre Strategie durch.
Also, die Beherrschung angesichts der Beleidigung war Teil des Sieges.
Könnte man so sehen. Die Geschichte zeigt jedenfalls, dass Symbolik ein zweischneidiges Schwert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Was als Machtdemonstration gedacht war, wurde zur ewigen Erinnerung an die eigene Niederlage.
Und das Schwert als Symbol funktioniert eben in beide Richtungen. Es kann Stärke zeigen oder Hochmut, der bestraft wird. Was mich bei Schwertern immer fasziniert, ist dieser praktische Aspekt. Denk mal drüber nach. Eine Lanze, die ist vielleicht 3-4 Meter lang. Eine Streitaxt ist sperrig und schwer. Aber ein Schwert?
Das konntest du tragen. Den ganzen Tag.
In einer Scheide am Gürtel, relativ unauffällig. Du konntest damit durch die Stadt gehen, bei Hofe erscheinen, reisen. Versuch das mal mit einer Pike.
Und das ist ein Aspekt, der oft übersehen wird. Das Schwert war nicht nur für die Schlacht gedacht. Es hatte diese dreifache Funktion, oder?
Schlachtwaffe, Mittel zur Selbstverteidigung unterwegs und, nicht zu unterschätzen, Statussymbol. Du konntest es zeigen, ohne es zu benutzen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Wobei das Tragen allein schon eine Aussage war.
Und was für eine? Weil, und das ist der entscheidende Punkt, ein Schwert war teuer. Richtig teuer. Die genauen Preise variierten natürlich je nach Qualität und Region, aber wir reden von Summen, die ein einfacher Bauer oder Handwerker nicht mal eben aufbringen konnte.
Ein gutes Adelsschwert im 13. Jahrhundert, da reden wir von vielleicht 8% eines Jahreseinkommens. Ein billiges Bauernschwert war dagegen für gut 1% zu haben. Also ja, eine ernsthafte Investition.
Und dann brauchtest du noch die Scheide, den Gürtel, die Pflege. Das war eine Investition.
Aber es war mehr als eine finanzielle Entscheidung. Es war eine, wie soll ich sagen, eine Absichtserklärung.
Inwiefern?
Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Denk nochmal daran, wofür ein Schwert gemacht ist. Anders als Speer, Bogen oder Axt hat es genau einen Zweck.
Menschen zu...
töten, ja. Es ist im Grunde eine reine Kampfwaffe. Kein Werkzeug und anders als Speer oder Bogen kaum ein alltägliches Jagdgerät. Auch wenn es ab der frühen Neuzeit dann den Hirschfänger gab, aber das ist schon was Spezielles.
Das unterstreicht nochmal diese besondere Perspektive auf das Tragen.
Exakt. Diese Investition war eine öffentliche Erklärung seiner Absichten. Man zeigte unmissverständlich, dass man zur bewaffneten Elite gehörte und im Ernstfall nicht zögern würde.
Das ist fast wie eine Visitenkarte der Gefährlichkeit. Du musstest nichts sagen, nichts tun. Das Schwert an deiner Seite sprach für sich.
Und das funktionierte in beide Richtungen. Es schreckte potenzielle Angreifer ab, aber es zeigte auch deinen Standesgenossen, dass du dazugehörst, dass du einer von ihnen bist.
Das ist übrigens interessant, wenn man an heute denkt. In manchen Ländern gibt es ja dieses offene Tragen von Waffen. Und da geht es auch nicht primär um Selbstverteidigung. Es ist ein Statement.
Ein Signal der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Haltung.
Die Psychologie dahinter hat sich in Jahrhunderten nicht wirklich verändert.
Wobei der mittelalterliche Ritter natürlich andere Konventionen hatte. Das Schwert gehörte zu seiner Identität, wurde meistens getragen, mit Ausnahmen natürlich je nach Ort und Anlass.
Und diese Scheiden, die waren ja auch nicht nur funktional. Bei höher gestellten Rittern waren die aufwendig verziert mit Metallbeschlägen, manchmal mit Edelsteinen. Die Scheide war Teil der Präsentation.
Wie ein teurer Anzug heute. Es geht um das Gesamtbild.
Also ein Schwert war Waffe, Statussymbol und, wenn man so will, eine Art Ausweis. Alles in einem Gegenstand.
Deshalb hat es diese Faszination über die Jahrhunderte behalten. Selbst als es militärisch irrelevant wurde, blieb diese symbolische Aufladung.
Weil es nicht um die Klinge ging, sondern um das, wofür sie stand.
Die Bereitschaft zum Kampf, die Zugehörigkeit zum Ritterstand, die Ehre, die damit verbunden war.
Und das erklärt auch, warum Schwerter so oft vererbt wurden. Es war nicht nur ein wertvoller Gegenstand, es war Geschichte. Familiengeschichte.
Ein Schwert, das dein Großvater getragen hat, in deiner Hand, das verbindet.
Das macht es zu mehr als Metall und Leder. Zu einem Vermächtnis.
Wenn ich jetzt so zurückdenke an alles, was wir besprochen haben, das Schwert war wirklich mehr als eine Waffe.
Es war eine Idee. Eine Verkörperung von allem, was das Rittertum ausmachte. Ehre, Mut, die Bereitschaft, für etwas einzustehen.
Und das Faszinierende ist, diese Symbolik ist nicht verschwunden. Sie hat sich gewandelt, aber sie ist immer noch da.
Schau dir mal an, wie präsent Schwerter in der Fantasy-Literatur sind. In Filmen, in Spielen. Es gibt tausende andere Waffen, aber der Held trägt fast immer ein Schwert.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass...
Dass es diese direkte Verbindung hat. Schwert gegen Schwert. Auge in Auge. Es ist persönlich.
Keine Distanz wie beim Bogen. Kein Verstecken. Wenn du ein Schwert führst, stellst du dich dem Gegner.
Hier schließt sich auch der Kreis, warum Schwerter im Reenactment und im Lab so eine besondere Rolle spielen. Es ist nicht nur ein Ausrüstungsgegenstand. Es definiert deinen Charakter.
Wie meinst du das?
Im Lab zum Beispiel. Du kannst einen Bogenschützen spielen, einen Magier, einen Krieger mit Axt. Aber wenn du ein Schwert trägst, wirst du anders wahrgenommen. Es strahlt etwas aus.
Diese alte Symbolik, die wir besprochen haben.
Ja, sie überträgt sich. Selbst wenn es ein Polsterschwert ist, selbst wenn es Spiel ist. Das Schwert macht eine Aussage.
Die Schwerter von Tannenberg sind dafür das perfekte Beispiel. Ursprünglich als Beleidigung gedacht, wurden sie zu Symbolen des Sieges. Die physischen Objekte sind längst verschwunden, aber ihre Geschichte lebt weiter.
Und das ist vielleicht das Bemerkenswerte am Schwert als Symbol. Es überlebt seine eigene Materialität.
Ja, das Metall rostet, das Leder zerfällt. Aber die Idee, für die es stand, die bleibt.
Ehre, Mut, die Bereitschaft, für das einzustehen, woran man glaubt. Das sind zeitlose Werte.
Und deswegen fasziniert uns das Schwert noch heute. Es ist nicht Nostalgie, es ist nicht nur Ästhetik. Es ist diese Verbindung zu etwas Größerem.
Zu einer Zeit, als Symbole noch Gewicht hatten. Als ein Gegenstand mehr sein konnte als die Summe seiner Teile.
Das Schwert war das ultimative Symbol des Rittertums. Und auch wenn sich die Kriegsführung längst verändert hat, diese Verkörperung von Tugenden, die hallt nach.
Bis heute. In unserer Faszination für Geschichte. In der Art, wie wir Geschichten erzählen. In den Repliken, die wir in Händen halten.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch das Thema gefallen hat, auf dem Battle Merchant Blog findet ihr noch viele weitere Artikel zu historischen Themen. Rüstungen, Waffen, Alltagsleben im Mittelalter.
Und natürlich das passende Sortiment, wenn ihr selbst in diese Welt eintauchen wollt. Ob Reenactment, LARP oder einfach die Faszination für Geschichte.
Schaut vorbei auf battlemerchant.com. Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut!
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.